Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute sprechen Stefan Latuski und ich über die digitale Transformation und dabei besonders über den Einsatz von KI bei Deutschlands größter Behörde, der Bundesagentur für Arbeit. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte als Vorstand bei Adesso unter anderem das Thema KI. Stefan, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und was du bei der Bundesagentur für Arbeit so machst.
Erstmal Dankeschön, Benedikt, für die Einladung heute zu dem Podcast.
Sehr gerne.
Mein Name ist Stefan Latuski. Ich bin bei der BA tatsächlich in Doppelfunktion unterwegs, wenn man das so sagen möchte. Ich bin auf der einen Seite CEO des IT-Systemhauses, also quasi dem IT-Dienstleister der Bundesagentur für Arbeit. Kannst du quasi vergleichen mit dem Privatsektor wie mit so einer 100%-Tochter.
Okay.
Und seit 2023 bin ich auch CIO der BA und damit quasi gesamtverantwortlich für alle Digitalisierungs- und Automatisierungsthemen bei uns.
Okay, und da liegt dann quasi eigentlich alles in dem Systemhaus oder wie seid ihr da aufgeteilt?
Ja, du musst dir das ungefähr so vorstellen. Wir haben im Headquarter der BA quasi eine kleine IT-Organisation, so 250, 300 Leute. Das ist predominantly IT-Strategy, IT-Governance, okay. Security-Governance, Business-Relationship-Management, solche Themen. Und alles, was an Delivery-Themen ist, also Softwareentwicklung, Betriebsthemen, die ganzen Administrationsthemen, auch Architekturthemen, alles sowas, das hängt dann quasi im IT-System aus.
Okay, klar. Das ist, glaube ich, eine spannende Aufgabe. Den einen oder anderen Vortrag habe ich ja von dir schon mal gesehen. Ich glaube, gerade auch in der Transformation von der Bundesbehörde, interessanter Job, gerade insbesondere aktuell.
Ja, du, absolut. Also ich bin ja kein Kind des öffentlichen Sektors, wenn man das so sagen möchte, sondern habe 15 Jahre in der freien Wirtschaft verbringen dürfen und bin jetzt erst seit, also erst ist gut, sind jetzt auch schon wieder fast 4 Jahre, also knapp 4 Jahre im Public Sektor unterwegs. Und natürlich muss man, glaube ich, in Summe schon sagen, dass da im Vergleich zum Private Sektor noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Hat aber eben auch den absoluten Charme, dass du unglaublich viel gestalten und bewegen kannst, wenn du dich traust. So ja. Würde ich es mal formulieren.
Ja, da habe ich bei dir keine Sorge.
No way.
Ja, wunderbar. Wir wollen ja heute so ein bisschen auch über KI und die Nutzung von KI sprechen.
Ja.
Gab es denn für dich so einen persönlichen Moment, wo du gemerkt hast, mit KI, mit generativer KI, da verändert sich was, das wird deine IT-Organisation oder auch die Behörde grundlegend verändern?
Ja, in der Tat gab es da so einen Moment, eher aber ein Stück weit sozusagen im privaten Umfeld und ist auch noch gar nicht so lange her, vielleicht etwas über ein Jahr oder so jetzt. Ich mache neben meiner eigentlichen Tätigkeit hier ja nochmal so ein EMBA-Studium aktuell. Und das war für mich wirklich so ein ganz spannender Moment, ganz am Anfang von dem Studium, als unser Professor uns quasi ermutigt hat, im Rahmen der Prüfungsaktivitäten, die dann da anstehen, wirklich GenAI, also ChatGPT oder was auch immer, aktiv zu nutzen.
Verrückt.
Und gesagt hat, pass auf, also ich erwarte von euch eigentlich, dass ihr das könnt und dass ihr das nutzt und dass ihr das einsetzt. Aber ihr müsst bitte dann quasi bei den Hausarbeiten oder bei den Essays, die du schreibst, hinten raus so ein Prompt-Engineering-Verzeichnis angeben, wo du sagst, welche Prompts habe ich in welchem Large-Language-Modell irgendwo eingegeben. Vielleicht kannst du es so vergleichen mit damals, als du noch studiert hast, musst du irgendwie so seitenlange Quellenangaben machen. Ja. Und heute musst du halt ein Prompt-Verzeichnis irgendwie hinten dran hängen. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, das hat sich aber wirklich extrem schnell entwickelt. Ja. Und ich habe für mich auch persönlich festgestellt, ich glaube, ich wäre überhaupt nicht in der Lage, dieses Studium zu meistern, wenn ich nicht kontinuierlich eben GenAI da im privaten Umfeld nutzen würde. Ne?
Ja.
Und das war für mich tatsächlich nochmal so ein echter Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist nicht nur irgendwie eine fancy Technology, die gerade von allen gehypt wird, sondern du kannst damit wirklich im Day-to-Day-Business massive Produktivität heben.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Kleiner Abstecher, vielleicht, ich habe ja auch ein MBA gemacht, 2010 bis 12 an der Grad School Rhein-Neckar in Ludwigshafen damals. Ich empfehle das immer jedem, so als kleinen Karrieretipp, wenn man so will, weil ich das Netzwerk, das man da aufgebaut hat und diese Breite nochmal zu haben, weil dieser Raum gerade in einem MBA ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, frei von Konkurrenzdruck ist und viele können offen da erzählen und so, war für mich persönlich ein super Moment. Wie siehst du das?
Absolut. Also ich meine, auf der einen Seite lernst du natürlich ganz, ganz viele spannende Inhalte, aber ich glaube, dieses Netzwerk, was du da aufbaust. Ich mache das an der Kellogg University, insbesondere dieses internationale Netzwerk. Das ist echt Gold wert und du lernst halt Menschen kennen, jetzt in meinem Fall vor allem auch außerhalb der Tech-Community, zu denen du nie Zugang gehabt hättest. Und es ist total spannend zu sehen, wie Menschen mit einem völlig unterschiedlichen Background, aber alle natürlich auf einem relativ hohen Leistungsniveau, dann ganz unterschiedlich auch an Problemstellungen rangehen. Und was dann für eine Kreativität entsteht, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, dadurch lerne ich noch viel, viel mehr als durch die eigentlichen Inhalte, die du da vermittelt kriegst. Also kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, sich die Zeit dafür irgendwo rauszuschneiden und das ein, zwei Jahre zu machen.
Ja, fand ich auch mal so, finde ich auch super. Aber kommen wir so ein bisschen auf die BA. Vielleicht fangen wir mal so mit euren, ich weiß gar nicht, wie sagt ihr, Bürger und Bürgerinnen oder sagt ihr Kundin?
Kunden, ja.
Klar. Ja, genau. Ja. Also vielleicht da so die Perspektive, wie haben sich denn da die Erwartungen der eurer Kundin entwickelt in den letzten Jahren an die digitale Bereitstellung von solchen Services?
Also ich glaube, das hat sich ganz massiv geändert und ein richtiger Push war natürlich auch nochmal die Covid-Pandemie jetzt vor einigen Jahren. Du hast halt einfach heute eine Situation des Kunden, Kundinnen aus ihrem privaten Umfeld, also die allermeisten zumindest gewohnt sind, digital zu interagieren, sei das auf Amazon oder Netflix oder what's so freaking ever. Ja. Und daraus leitet sich natürlich ein gewisser Anspruch ab, auch wie ich mit öffentlichen Einrichtungen, sprich also Behörden, interagieren will. Da möchte ich auch 24/7 Zugang zu den Services haben. Das muss alles einfach sein, das muss alles niederschwellig sein. Ich will mich damit nicht groß irgendwie auseinandersetzen wollen, sondern wenn ich halt einen Antrag stellen muss, dann muss das halt irgendwie ganz einfach und in wenigen Minuten online funktionieren zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ich möchte ehrlicherweise auch zu jeder Zeit wissen, wo jetzt gerade mein Antrag steckt und welche sagen wir mal, Aktivitäten da möglicherweise noch vonnöten sind etc. pp. Also da hat sich eine ganz andere Anspruchshaltung aus meiner Sicht eben in den letzten Jahren entwickelt und der dürfen wir halt einfach gerecht werden.
Ne? Wenn man nicht so, ich sag mal, In der freien Wirtschaft erleben wir auch viel so im Bereich Agentic AI im Moment. Jetzt immer mal kommt, dass ich meinen Agenten zur BA schicken kann, um meinen Antrag auszufüllen?
Dass du deinen Agenten schicken kannst, ja, möglicherweise. Also würde ich jetzt ehrlicherweise nicht ausschließen wollen, dass das perspektivisch passiert. Logischerweise darfst du am Ende des Tages in einem solchen Prozess dich sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle dann auch authentifizieren, dass du wirklich du bist, weil wir reden am Ende immerhin hier über Geldleistungen, die an hilfsbedürftige Menschen ausgezahlt werden. Und wir müssen natürlich verhindern, dass es da irgendwo Missbrauchsfälle gibt. Ja, aber grundsätzlicher Natur spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, euch das so einfach wie irgend möglich zu machen.
Ja, also wir erleben das gerade so mit Bankenversicherungen aktuell ganz massiv, dass sie Sorge bekommen, dass wenn sie ihre Portale zum Kunden hin nicht agentic ready bauen für in 2-3 Jahren, dass sie dann halt Kunden verlieren, weil eben der Zugang so nicht da ist. Und so könnte ich mir vorstellen, schick mal irgendwann dahin und beantrage mein Arbeitslosengeld, mein Kindergeld, was auch immer, dann darüber auch kommen wird als Erwartung. Ne?
Ja, klar. Also ich meine, wir stecken natürlich in einer etwas anderen Situation, muss man der Fairness halber sagen, weil unser Anspruch ist es ja ehrlicherweise gar nicht, möglichst viele Kunden zu haben, sondern, wenn wir ganz offen und ehrlich sein dürfen, möglichst wenig Kundschaft zu haben, insbesondere was jetzt die Geldleistung wie Arbeitslosengeld oder Bürgergeld oder sowas angeht. Und natürlich sind die Menschen in gewisser Hinsicht auch gezwungen, zu uns zu kommen. Insofern mache ich mir da jetzt weniger Sorgen, dass da so viel Druck entstehen wird, dass wir das liefern müssen. Aber nochmal, wir wollen natürlich den Zugang für Kunden und Kundinnen so einfach wie irgend möglich gestalten und vor dem Hintergrund schließe ich sowas definitiv nicht aus.
Und wo steht ihr in eurer, ich sag mal, Journey der digitalen Transformation hin zu mehr AI-Nutzung? Was für Herausforderungen begegnen euch da?
Ja, also ich würde mal sagen, wir sind, was eine öffentliche Einrichtung angeht, das muss man vielleicht in Klammern noch dazwischen setzen, da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenig überraschend haben wir natürlich die letzten Jahre erstmal ganz, ganz stark genutzt, um überhaupt quasi den Zugang nach außen, also das, was Kunden und Kundinnen von unserer gesamten Prozesslandschaft sehen, konsequent zu digitalisieren. Wir haben als einzige große Behörde in Deutschland Ende 2022 dieses sogenannte Online-Zugangsgesetz konsequent umgesetzt. Das heißt also, alle unsere Dienstleistungen, die du bei der BA in Anspruch nehmen kannst, sind zu knapp 70 In Summe, die sind halt auf unserem Online-Portal jetzt eben auch digital verfügbar. Und die kannst du eben auch.
Das heißt, ich kann alle Anträge quasi digital einreichen. Yes,
kannst du. Und zwar auch wirklich digital und nicht PDF downloaden und ausfüllen und irgendwie per E-Mail oder handschriftlich unterschrieben wieder irgendwo hinsetzen, sondern du kannst halt wirklich alle Antragsformen online stellen. Genau. Und das war natürlich erstmal ein großer und sehr, sehr wichtiger Schritt, auf den wir uns fokussiert haben. In dem Zeitpunkt, ich glaube, so ehrlich muss man sein, haben wir quasi alles das, was dann hinten rauskommt, was der Kunde, die Kundin nicht mehr sieht, nämlich die Fragestellung, wie wandert dann so ein Antrag quasi durch die Landschaft der BA, bis am Ende des Tages irgendwo entschieden wird, jawohl, du bekommst jetzt eine gewisse Leistung und die wird dann auch in Form einer Einmalzahlung oder in Form von Regelzahlung wieder ausgezahlt. Dieser Prozess, ja, da ist noch jede Menge Luft natürlich drin. Und das ist tatsächlich auch jetzt so seit 2023, 2024 unser absoluter Fokus, da eben das Level an Automatisierung auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen, einfach um Durchlaufzeiten auf der einen Seite natürlich signifikant zu verkürzen, aber eben auch um den Herausforderungen, die wir so BA intern haben, dann entsprechend gerecht zu werden. Denn ich habe es in vielen Veranstaltungen ja auch immer wieder gesagt, wir sind so kapazitiv heute die größte Behörde in Deutschland mit über 113.000 Mitarbeitenden deutschlandweit. Boah. Also das ist schon echt groß. Und wir verlieren so bis 2030, 2032, je nachdem, wann die Kollegen und Kolleginnen dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen, wirklich einen ganzen Haufen der Belegschaft. Also Fluktuation mal eingerechnet, so 35-40% werden halt in Rente gehen, ja, und das ist natürlich ein echtes Problem für uns, ne? Ja. Auf der einen Seite rein kapazitiv natürlich, noch viel schlimmer ist aber das ganze Know-how, was da in den nächsten Jahren abwandern wird, was du so auch gar nicht mehr ersetzen kannst und auch ehrlicherweise nicht aufbauen kannst. Mhm. Das heißt, du musst zwingenderweise jetzt Prozesse so simplifizieren und automatisieren, dass wir weiter leistungsfähig bleiben und gleichzeitig natürlich dann eben auch die Durchlaufzeiten für Kunden und Kundinnen massiv reduzieren. Und das Spannende ist, Benedikt, dass natürlich künstliche Intelligenz, insbesondere GenAI oder Agentic AI, da wirklich ein absolutes Paradies ist.
Ja,
wenn du dir mal so einen Prozess very high level anguckst, ja, dann stellst du halt als Kunde irgendwie einen Antrag. So, dann muss dieser Antrag möglicherweise mit irgendwelchen Anhängen, die da noch dran sind, also du hast irgendwelche Nachweisdokumente oder so hochgeladen, ja, dann wird halt deine Anspruchsberechtigung sozusagen geprüft. Also hast du einen Anspruch auf eine gewisse Leistung oder hast du keinen Anspruch? Ja. In dem Fall, wo sozusagen dann Anspruch da ist, muss die Leistungshöhe berechnet werden. Also Arbeitslosengeld, Bürgergeld sind ja weitgehend individuelle Berechnungen, je nachdem, was du für eine Absprungbasis da auch entsprechend hast. So, und dann wird angeordnet, nennt sich das, festgestellt, ausgezahlt, fertig. Also ein relativ einfacher Prozess, wo du eben nach klaren Regelungen eben auch viele Dinge sozusagen prüfen kannst und dann eben auch automatisieren kannst. Und da ist natürlich GenAI, Agentic AI ein absolutes Paradies, sei es jetzt am Anfang, wenn es darum geht, Daten aus hochgeladenen Dokumenten zu extrahieren und in den Prozess zu schieben, sei es darum, um mit Agenten sozusagen den ganzen Prozess zu durchlaufen oder hinten raus dann von mir aus auch wieder Bescheide zu erstellen und sowas. Also da kannst du unglaublich viel machen und wir sind im Moment auch an ganz, ganz vielen Stellen da aktiv, diese Prozesse eben dann auch entsprechend aufzusetzen.
Ja, das kann ich mir super vorstellen. Es klingt tatsächlich nach einem Paradies dafür, weil es eigentlich alles beinhaltet, was man gut automatisieren kann und auch gut tackeln kann. Und dann natürlich mit dem Personalschwund wäre jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber den Personalabbau, der einfach so durch den demografischen Wandel passiert, natürlich auch ein absolut gefundenes Fressen dafür, da wirklich anzusetzen.
Ja, absolut. Ich meine, nur damit das nicht in den falschen Hals kommt, also wir planen natürlich hier keinen Personalabbau bei der BA. Also wir werden einen Teufel tun, uns eigene Kunden zu verschaffen. das machen wir nicht, sondern die Kollegen und Kolleginnen gehen halt alle in den wohlverdienten Ruhestand. Und ich meine, ihr kennt selber die Situation am Arbeitsmarkt. Und es wäre utopisch zu glauben, dass wir überhaupt in der Lage wären, das alles wieder nachzubesetzen, selbst dann, wenn wir es wollen würden.
Ja, genau. Und tatsächlich, wenn ich das jetzt bin da ja ein paar Meter weit weg, aber so von meinem Eindruck her wäre es wahrscheinlich auch gar nicht nützlich, ne? Sondern wenn man so eine Situation hat, dann ist es, glaube ich, auch ein guter Treiber, Automatisierung, KI-Nutzung genau an solchen Stellen auch zu aktivieren.
Absolut.
Ja, lass uns doch mal kurz, ja auch aus meiner Sicht ein Trendthema, auf das Thema Souveränität zu sprechen kommen. Gerade als Behörde ja nicht leicht. Die KI-Services kommen vor allem aus der Cloud, werden von großen Anbietern wie OpenAI angeboten oder auch anderen, gibt es ja verschiedene. Ich weiß, ihr habt viel in Aleph Alpha investiert, jetzt über einen großen Rahmenvertrag. Aber wie seid ihr denn da von Infrastruktur, Modellen etc. mit der Perspektive Souveränität aufgestellt?
Ja. Also erstmal, ich meine, Souveränität ist in den heutigen Zeiten irgendwie so ein absolutes Buzzword. Ja. Letztes Jahr war das Resilience, davor war es Digital Transformation. Aber ungeachtet dessen ist es natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir als Behörde natürlich maximal reguliert sind. Mhm. Ne? Also wir leben die Datenschutzgrundverordnung. Wir sprechen bei der BA natürlich auch über jede Menge Sozialdaten, die hier verarbeitet werden. Das heißt also, gewisse Regularien aus dem Sozialgesetzbuch greifen da für uns. Wir sind Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Das heißt also, auch das Kritisgesetz muss von uns eingehalten werden. Und das sind jetzt mal nur drei von ganz, ganz vielen Regulatoriken oder Regularien, die uns da entsprechend das Leben nicht immer unbedingt einfach machen. Ne? Und vor dem Hintergrund haben wir uns eben entschieden, predominantly, würde ich jetzt mal sagen, in europäische Partner zu investieren.
Okay.
Wir haben letztes Jahr einen großen Multi-Cloud-Brokerage-Vertrag abgeschlossen, wo wir sozusagen über einen Generalunternehmer die Chance haben, von insgesamt 7 unterschiedlichen Cloud-Anbietern Services zu beziehen. Da sind auch die großen amerikanischen Hyperscaler natürlich alle dabei, aber eben auch verschiedenste deutsche beziehungsweise europäische Anbieter, also beispielsweise eine Stackit von der Schwarzgruppe oder eine Ionos, eine OVH, eine Cloudflare, die sind da alle dabei.
Okay, das sind ja quasi alle.
Ja, und da hast du dann natürlich schon die Möglichkeit sozusagen auch Services zu beziehen in einem Umfeld, was für uns durchaus entlang all dieser Regularien dann auch gut umsetzbar ist.
Ja? Okay. Und in der Tat. Das heißt dann aber im Level auch Infrastructure as a Service oder nutzt ihr dann auch dedizierte Plattform as a Service Angebote?
It depends, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Es kommt halt sehr, sehr stark drauf an, was die verschiedenen Cloud-Providern da überhaupt schon an Services haben. Und da muss man halt der Fairness halber sagen, siehst du schon noch einen sehr, sehr starken Unterschied zu den Hyperscalern. Die deutschen beziehungsweise europäischen Anbieter holen da gerade auf, so würde ich das mal formulieren. Aber das Angebot an CaaS und PaaS-Services ist da leider noch sehr, sehr limitiert. Ja. SaaS ist noch viel schwieriger, obwohl das natürlich alles drei Dinge sind, die wir auch predominant irgendwie vorantreiben wollen. Ja. Reines Infrastructure as a Service hebt im Regelfall nicht die Produktivitäten, die du haben willst, dann kannst du halt auch in ein Data Center Outsourcing Modell gehen.
Genau, oder da seid ihr auch groß genug, dass die Skalierung alleine durch euch gegeben wird.
Ja, klar. Also wir haben, glaube ich, eine der größten IT-Landschaften hier in Deutschland.
Ja,
insofern wäre das auch ein denkbares Konstrukt, ist aber nicht das, was wir wollen perspektivisch, sondern wir wollen halt bewusst auf Cloud-Provider setzen und investieren jetzt eben auch bewusst in den deutschen Markt in der Hoffnung, dass sich da in den nächsten Jahren wirklich massiv auch was bewegt.
Ja, ich muss sagen, ich begrüße das sehr, ne? So aus der Perspektive heraus. Es jammern alle darüber, dass es keine Angebote gibt, ne? Aber am Ende, wenn es dann mal darum geht zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal 10 Workloads und packen die mal auf die Stackit, auf die Ionos, auf die was auch immer, dann sucht man doch immer noch länger, als es einem lieb war. Ne? So, und da finde ich das super, wenn man dann sagt, okay, man nimmt da auch mal was in die Hand, man investiert auch mal, man geht mal die ersten Schritte, weil das ist ja am Ende, wie das so ist, in so einem wachsenden Markt lernt ja dann sowohl der Anbieter als auch der Kunde gemeinsam bei solchen größeren Themen das eine oder andere zusammen.
Du, absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir das im politischen Raum im Moment sehr, sehr stark treiben. Wenn wir zumindest langfristig als Deutschland da irgendwo eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir uns logischerweise auch committen, da rein zu investieren, selbst dann, wenn die Services heute, und das ist wenig überraschend, natürlich im Vergleich zu den Hyperscalern dann noch ein Stück hinterherhinken. Okay. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt keine strategische Partnerschaft mit einer OpenAI, sondern wir gehen bewusst hier auf ein deutsches AI-Startup zu, nämlich auf die Aleph Alpha, und haben da letztes Jahr einen Rahmenvertrag über rund 20 Millionen Euro mit denen geschlossen, was also für die Aleph Alpha, glaube ich, ein ziemlich großer Auftrag gewesen ist. Auf der einen Seite, um bewusst in den Technologiestandort Deutschland zu investieren, aber eben auch um wirklich in eine Entwicklungspartnerschaft mit denen einzusteigen und die Dinge so zu entwickeln, wie wir sie am Ende des Tages halt auch wirklich brauchen. Und sowas ist natürlich mit einem großen amerikanischen Konzern ehrlicherweise nur bedingt möglich. Zum einen sind 20 Millionen für die jetzt noch keine Riesensumme. Zum anderen wirst du das möglicherweise von deinen anderen Kunden und Kundinnen auch wissen. Der Zugang für deutsche Unternehmen in diese amerikanischen Konzerne hinein, der ist halt einfach unglaublich schwierig und du wirst da ehrlicherweise auch nur bedingt ernst genommen. Ne?
Ja, genau. Also das muss man wissen viele nicht, ne? Aber in den Landesgesellschaften stecken da vor allem Vertriebsorganisationen, genau. Ne? Während halt die ganze Produktentwicklung, Ownership, finale Entscheidungsrelevanz dann eben auch in den amerikanischen Gesellschaften dann liegt.
Genau, so sieht's aus.
Ne? Ja, genau. Ja, wunderbar. Okay. Und wie sieht es denn bei den KI-Modellen aus? Setzt ihr da dann auch auf Open Source oder seid ihr da am Ende abhängig von den amerikanischen Modellen? Abhängig ist vielleicht zu hart in der Nutzung
also bei den amerikanischen. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Faria AI Stack jetzt bei uns im Einsatz und wir nutzen aber auch sehr, sehr stark einfach Open Source-basierte Modelle.
Ja.
Klar. Und vom Grundprinzip her, also wir haben sowohl bei uns in den eigenen Rechenzentren einen entsprechenden KI-Cluster aufgebaut, weil wir mit dem Thema jetzt aber auch schon begonnen haben, bevor wir sozusagen diese ganze Cloud-Transformation gemacht haben oder bevor wir die begonnen haben, so muss man das ja fairnesshalber sagen. Aber es ist völlig klar, das, was wir da jetzt im eigenen Keller stehen haben, das wird nicht skalieren, also vor allem nicht in der Größe, die wir als BA haben. So viele Nvidia H100 kannst du gar nicht kaufen.
Ja.
Ja, und vor dem Hintergrund müssen wir halt jetzt in die Cloud gehen und stecken da aber auch gerade mit einem unserer strategischen Partner, nämlich mit der Stackit, in den finalen Zügen das entsprechend aufzubauen. Und ich gehe davon aus, dass wir im August so weit sind, dass wir das auch nutzen können.
Ja, klingt ja super. Ja, und wenn man jetzt mal so auf die Projekte, auf die Inhaltlichkeit guckt, kannst du 1, 2, 3 Leuchttürme berichten von coolen KI-Projekten, die heute schon passieren?
Ja, klar. Lass uns mal über 3 Themen reden. Fangen wir mal an in Richtung Kunden und Kundinnen. Dort bauen wir gerade an einem sogenannten Berufe-Bot. Ja. Das heißt also, du wirst dich perspektivisch auf www.arbeitsagentur.de mit einem Bot unterhalten können, GenAI-basiert, der dir halt latest and greatest Informationen zu unterschiedlichen Berufen gibt. Ne? Also was habe ich da für Zulassungsvoraussetzungen, was muss ich da an Skills and Capabilities mitbringen, was kann ich da möglicherweise verdienen etc. pp. Das wird jetzt das klassische Beratungs- und Vermittlungsgespräch natürlich nicht ersetzen. Das hilft aber natürlich sozusagen Erstkontakte und Erstgespräche zu führen und die Kunden und Kundinnen kommen dann eben schon mit einem deutlich klareren Bild in solche Beratungsgespräche dann rein, als sie es möglicherweise vorher gewesen sind.
Ja. Ich hatte da mal mein Erlebnis als Schüler quasi. Da ist man in so ein Zentrum gegangen, hat sich da beraten lassen und dann konnte man so einen Fragebogen ausfüllen und dann kam da was raus. Ich weiß noch, mir wurde damals empfohlen, in den Agrarsektor einzusteigen. Ja. Habe ich mich dagegen entschieden offensichtlicherweise, aber ich glaube, so ganz falsch war es nicht, aber finde ich ein cooles Angebot und gerade für die junge Zielgruppe wahrscheinlich auch absolut, der richtige Kanal. Ja. Ne? Ich glaube, die Hürde dann ins, ich sag mal, es wird ja doch immer noch als Arbeitsamt gesehen, ne? Dahin zu gehen und sich da beraten zu lassen, ist glaube ich schon hoch. Und wenn ich da so einen Bot habe, ich glaube, das kann gut gehen.
Super einfacher, niederschwelliger Zugang. Ja. Und wir nutzen die gleiche Technologie dann sozusagen auch nach innen gerichtet, um für unsere Berufsberater und Vermittler im Prinzip solche Gespräche zu simulieren. Dann nimmt die KI dann im Prinzip die Rolle eines potenziellen Kunden oder einer Kundin ein. Und dann kannst du eben auch mal schwierige Gesprächssituationen oder sowas simulieren. Und das hilft den Kollegen und Kolleginnen natürlich da auch, sich entsprechend auf sowas dann besser vorzubereiten. So, das ist ein Thema. Wenn man dann mal so in die internen Prozesse schauen, musst du wissen, egal über welche Dienstleistung wir jetzt reden, am Ende des Tages muss ja immer irgendwo quasi ein sogenannter Bescheid erstellt werden, in dem dann das Ergebnis einer solchen Antragstellung dann entsprechend festgehalten wird. Und das tun wir jetzt mittlerweile auch KI-generiert. Das heißt also, vorher haben wir dann mit großen Textbausteinen und so einem ganzen Zeug gearbeitet und jetzt erstellen wir diese Bescheide im Prinzip nativ GenAI-basiert und haben dann aber eben auch den Vorteil, dass du das quasi auf Knopfdruck umschalten kannst. Also du kriegst auf der einen Seite den offiziellen, in, ich sage jetzt mal, Amtssprache befindlichen Bescheid, so wie er eben auch rechtssicher erstellt werden muss. Den versteht natürlich kaum jemand. Und du kannst dann sozusagen auf Knopfdruck das Ganze aber auch in einfache Sprache übersetzen, dass die Bürger und Bürgerinnen dann auch wirklich sehr leicht und sehr niederschwellig verstehen, was denn da jetzt eigentlich gerade beschieden worden ist. Ja. Das haben wir jetzt für die ersten Services sozusagen scharf geschaltet, funktioniert auch erstaunlich gut. Mhm. Ja. Und werden wir sicherlich auch konsequent weiter ausrollen.
Nur für einfache Sprache oder auch für, ich sag mal, Zielgruppen adäquate Sprache, wie ich kann sagen, ich hätte es gerne in Du oder Mach's lockerer.
Ja, also ich meine, technisch ist das alles, glaube ich, kein Problem. Ja. Inwieweit es dann da wirklich konkrete Anwendungsfälle für gibt, sei mal dahingestellt. Wir nutzen die gleiche Technologie auch zur Generierung von Antwortvorschlägen. Also wir kriegen Millionen von E-Mails jeden Tag, ne, wo Kunden und Kundinnen halt fragen, was weiß ich, also klassische Frage ist, wo bleibt mein Geld? Mhm. Ja, bis hin zu auch komplexen Fragestellungen. Und es dauert halt im Schnitt schon so, ich sage jetzt mal, 6 bis 10 Minuten für einen Sachbearbeiter oder für eine Sachbearbeiterin, die erforderlichen Informationen zu recherchieren und dann in irgendeiner Art und Weise eine Antwort daraus zu erstellen. Und auch das tun wir mittlerweile, also KI-basiert, dass sozusagen Informationen recherchiert werden und dann wird ein Antwortvorschlag generiert. Der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin guckt dann nochmal einmal kurz drüber, ob das auch wirklich passt. Ne? Ja. Also in einem geringen Prozentsatz halluziniert so eine KI halt dummerweise auch schon mal. Ja. Und dann geht es halt raus und auch das sind so ganz klassische Beispiele, wo wir im Moment wirklich gute Fortschritte mit KI machen.
Mhm. Okay, ein drittes wolltest du noch erzählen, oder?
Ein drittes wollte ich noch erzählen. Ja, genau. Ein drittes großes Thema ist natürlich der Einsatz von generativer KI sozusagen im Daily Business bei uns. Mhm. Ja. Und auch hier heute sind wir in den Pilotbetrieb dafür gegangen, heute früh. Und werden wahrscheinlich im Oktober sozusagen das dann flächendeckend ausrollen. Und dann haben alle Mitarbeitenden bei der BA sozusagen ihren persönlichen KI-Assistenten auf dem Desktop, wo du halt so Day-to-Day-Themen halt mitmachen kannst. Ne? Auf der einen Seite nach internem BA-Wissen recherchieren, aber du kannst ja halt auch Dokumente zusammenfassen lassen, E-Mails generieren lassen, Protokolle schreiben. Also alles, was im Prinzip mit so einer Gen-AI-Lösung, wie du sie auch aus dem privaten Umfeld kennst, wirst du dann damit machen können. Und das stellen wir halt jetzt erstmal allen Kollegen im SGB III, also in der Arbeitslosenversicherung, zur Verfügung. Und mit beginnend 2026 dann auch im SGB II, also in der Grundsicherung oder im Bürgergeld für die Mitarbeitenden dort, werden wir das auch machen. Da sind mal so ein paar Finanzierungsfragen, die erst noch geklärt werden müssen. Ist gar nicht so sehr so ein technisches Thema. Und dann haben aber alle 113.000 Kollegen und Kolleginnen bei uns eben auch Zugriff auf KI-Technologie im ganz normalen täglichen Arbeitsalltag.
Das klingt fortschrittlich. Bin ich mal gespannt, wie das dann auch angenommen wird. Was habt ihr da für eine Perspektive bei den Anwenderinnen? Ist das denn, sind das positiv? Haben die da Angst? Sagen Leute auch trotz Nutzung von demografischen Effekten, das kostet meinen Arbeitsplatz, morgen macht die KI die Antragsprüfung?
Ja, du wirst lachen, weil das ist natürlich so ein bisschen eine strange Situation. Ja. Ne? Zum einen haben wir als BA natürlich für jeden Mitarbeitenden hier eine Arbeitsplatzgarantie. Ja, das ist sogar im Rahmen von Dienstvereinbarung oder Betriebsvereinbarung festgehalten, dass Automatisierung, Digitalisierung niemanden den Arbeitsplatz kosten wird. Also die Angst ist gänzlicher Natur unbegründet. Und dennoch hast du ganz, ganz viele Berührungsängste in der Organisation. Und eben auch diese Angst des Arbeitsplatzverlustes, die ist also tatsächlich da. Und da müssen wir schon sehr stark dem auch entgegenwirken. Das machen wir über ganz, ganz viel Change Management und Enablement Sessions entsprechender Natur. Weil halt also sozusagen da schon große Berührungsängste einfach sind. Und ehrlicherweise, man könnte ja jetzt vermuten, das ist irgendwie so ein Generationending. Ja. Das ist das all die jetzt irgendwie jung angefangen haben hier, die haben das mit der Suppe aufgesogen und die fangen direkt an. Und die etwas Älteren, die tun sich da schwieriger mit. Nein, das zieht sich irgendwie durch alle Altersgruppen und auch durch alle Rollen und Profile hier. Hat da so gar nicht so sehr was irgendwie jetzt mit sozusagen Jung und Alt an der Stelle zu tun. Und insofern ist also
hätte ich jetzt auch vermutet,
so vom Enablement und Befähigung und auch Erklärung und so weiter ein ganz, ganz großes Thema bei uns und nimmt mindestens genauso viel Zeit und Kraft in Anspruch wie die eigentliche Entwicklung der Technologie.
Ja, das glaube ich, das ist auch eine Erfahrung, die wir in den Projekten machen. Ja. Schulung, Training, Change Management, Begleitung, Akzeptanz, Erklärung kann man in dem Kontext eigentlich gar nicht überschätzen.
Ja, du wirst ja selber wissen, ne? Das ist ja, also gerade Gen AI ist ja auch so ein ganz, ganz klassisches Beispiel für Shit in, Shit out. Ne? Ja. Also wenn ich halt einen schlechten Prompt formuliere, dann kriege ich auch garantiert ein schlechtes Ergebnis. Ja? Und dann ist die Akzeptanz für so eine Technologie auch sofort dahin. Ja, genau. Also musst du die Leute wirklich erstmal befähigen, zu verstehen, wie man denn damit umgeht. Ne? Weil generative KI, so ein Chatbot, ist halt nicht zu nutzen wie, was weiß ich, eine Schlagwortsuche bei Google. Ja, es ist halt einfach was anderes. Ne?
Ja, genau. Ja, okay, wir kommen auch schon langsam zum Ende der Zeit. Dann gucken wir noch mal einmal in die Glaskugel zusammen. Bundesagentur für Arbeit 2030. Was glaubst du, wird die KI bis in 5 Jahren bei euch verändert haben? Was wird grundlegend anders laufen dadurch?
Also wir haben uns als BA ja ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen bis 2030 die modernste Dienstleisterin im öffentlichen Sektor in ganz Europa werden. Und ich hoffe natürlich, dass wenn ich jetzt 2030 sozusagen auf das Thema drauf gucke, dass uns diese Reise auch entsprechender Natur gelungen ist. Mhm. Und völlig ohne Zweifel werden also künstliche Intelligenz und vor allem aber auch cloudbasierte Technologien uns den Weg dahin entsprechend ebnen oder auch ebnen müssen.
Ja, der Manager in mir würde ja direkt fragen, wie wollt ihr das messen, weil das ist ja gar nicht so trivial.
Du, ich glaube, das kann man relativ einfach daran messen, dass wir unsere Leistungsfähigkeit auf der einen Seite erhalten, möglicherweise auch noch ein Stück weit erhöhen, trotz der teilweise dann massiven demografischen Abgänge. Ja. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass unsere Kundenzufriedenheit insbesondere durch signifikant geringere Durchlaufzeiten da auch nochmal ganz massiv steigen wird. Und insofern, glaube ich, haben wir da schon die ein oder andere KPI, wo wir das dann auch dran ausrichten können.
Ja, wunderbar. Also ich drücke euch die Daumen, dass das gelingt. Ich glaube, da ist die europäische Konkurrenz nicht ganz ohne. Oft auch Länder, die man gar nicht so auf der Uhr hat, so mit Litauen oder so, die da ganz, ganz weit vorne sind. Aber mich würde es persönlich auch freuen. Danke, Stefan, dass du uns so schöne Eindrücke in die Bundesagentur für Arbeit gegeben hast. Ich glaube, es ist auch einfach ein Thema, das ja doch viele berührt. Viele irgendwann mal in ihrem Leben doch, spätestens wenn sie ein Kind bekommen, einen Antrag bei euch ausfüllen. Von daher, ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Und wie immer gibt es noch weitere Hinweise in den Shownotes, dann unter www.adesso.de/generative-ai. Danke, Stefan.
Ich danke dir, Benedikt. Bis bald.
Ciao. We'll be right back.